Ich werde versuchen, mich kurz zu halten, aber möchte euch trotzdem ein bisschen auch mit hineinnehmen in das, was ich in den vergangenen Wochen erlebt habe. Und bringe ganz liebe Grüße zum einen aus der Aufwindgemeinde in Hemmingen mit. Die Aufwindgemeinde, da war ich zu einem prophetischen Dienst und habe sonntags dann auch im Gottesdienst gepredigt. Und es war eine richtig gute Zeit. Und dann war ich ja knapp drei Wochen in den USA, war dort in der Bethel Church in Redding, Kalifornien, mit einer Gruppe aus einem prophetischen Team in Pforzheim. Und es war einfach eine richtig gute Zeit. Und ich habe gedacht, genau da ist es. Das Team Ulrike Moosmann ganz links ist Mitarbeiterin mit mir bei Walter Penzhorn. Genau, wie das alles kam, habe ich euch ja schon erzählt. Es war eine ganz tolle Geschichte, wie Gott das alles zusammengeführt hat. Und kannst du mal gerne ein Bild weitermachen? Genau, das ist das Gemeindezentrum dort. Die haben etwa Platz für 800 Leute im Gottesdienstraum und haben 7 Gottesdienste am Wochenende. Also könnt ihr euch vorstellen, das ist wirklich eine riesige Sache. Können wir noch mal eins weitersehen? Genau, am ersten Tag, wo wir dort über den Weg spazieren, treffe ich nicht Andi und Iris Kopp aus Bad Kreuznach dort auf dem Gelände. Das war irgendwie auch ganz nett. Der Pastor aus dem Brothaus. Genau, gern noch eins weiter. Genau, 2 Sachen, die ich einfach heute schon mit reinnehmen wollte, weil sie mich ganz arg bewegt haben, war, die haben ja sehr viele bekannte und berühmte Musiker. Mir war es aber ganz wichtig, ein Bild zu wählen, wo nicht die ganz Bekannten drauf sind, weil das dort gar keine Rolle gespielt hat. Und was mich so sehr bewegt hat, war das Herz der Menschen, die dort Anbetung gemacht haben. Und da war so eine Sehnsucht und so ein Hunger nach mehr von Gottes Gegenwart, das war wirklich ganz besonders. Und da gab es wirklich so Zeiten, das hat mich ganz tief berührt. Einmal im Lobpreis, da musste ich einfach weinen, weil mein Herz so bewegt war. Dann habe ich darüber nachgedacht, warum ich eigentlich weinen muss und konnte es gar nicht so in Worte fassen, weil das war, was sich auf Herzensebene abgespielt hat. Und es war einfach richtig stark. Eine zweite Sache, die mich sehr bewegt hat, gut, ich habe die Bilder in der falschen Reihenfolge im Kopf gehabt. Die haben eine Schule des Übernatürlichen dabei, das ist so eine Art Jüngerschaftsschule. Da haben die im ersten Jahr 1400 Studenten aus aller Welt, im zweiten Jahr 800 und dann 600 Studenten. Und wir waren ja dort, um zum einen an der prophetischen Konferenz teilzunehmen und in der zweiten Woche haben wir dort am Unterricht teilnehmen dürfen. Und das war ganz toll, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, wie machen die Dinge, warum machen die Dinge, wie. Das war sehr, sehr bereichernd. Genau, und das ist ein Bild von der prophetischen Konferenz. Das in der Mitte ist eine junge Pastorin, die ganz stark gedient hat, so in einem Wort der Erkenntnis. Also, dass Gott ihr vorher Dinge gesagt und gezeigt hat über Menschen, die da sind. Und dann hat sie die Dinge abgefragt und wenn sie die Person gehabt hat, dann hat sie prophetische Worte weitergegeben. Und es war so krass, weil die hat bis zu 7, 8 Details genannt. Also sie hat gesagt, gibt es jemanden, der in der und der Straße wohnt? Und dann hat sich jemand gemeldet und sagt, ist es richtig, dass du ein Pastor bist? Sagt die Person, ja. Und heißen deine Kinder, hat sie 3 Namen genannt und der Pastor, ja. Und deine Frau heißt so und so. Und die sagt, ja. Und dann sagt sie, in einem Ding, was Gott mir noch zeigt, ist immer wieder, ich höre immer wieder diesen Satz und dann nennt sie den und sagt, sie kann sowas damit anfangen. Und dann sagt er, ja, das ist der Slogan unserer Gemeinde. Und dann hat sie gesagt, okay, ich glaube, du bist es. Und dann hat sie einfach wirklich Ermutigendes geteilt, wo sie das Empfinden hatte, was Gott davor hat. Und das hat mich einfach ganz tief bewegt und es hat mich ganz arg ermutigt, so dieses Ja, über allem Gott zu suchen. Über allem die Beziehung mit ihm, die Nähe zu seinem Herzen und ja, so wirklich eine Freundin Gottes zu sein, eine Freundin des Heiligen Geistes zu sein, so, weil Gott mit seinen Freunden Dinge teilt, ihnen anvertraut und ja, ich habe so viel Tolles und so viel Mutmachendes erlebt. Ich weiß, dass wir heute nicht die Zeit haben, über alles zu reden, aber es wird ganz sicher einiges einfließen, auch in den nächsten Wochen. Genau, haben wir noch ein Bild? Essen, sehr wichtig in Amerika. Ich bin ja kein Mensch, der bekannt dafür ist, sich gesund zu ernähren, aber das war selbst mir ein bisschen viel. So nach einer Woche habe ich gedacht, Vollkorn-Dinkelbrot mit Salami, das wäre es jetzt. Ja, also das als kleiner Spaß am Ende. Genau, dann bin ich zurückgekommen und gestern haben wir ein Freudenfest gehabt, nämlich eine Taufe mit 15 Täuflingen. Und darf ich mal die Täuflinge sehen, die da sind? Steht doch mal auf und ihr anderen gebt ihnen mal einen herzlichen Applaus. Die Täuflinge. Genau, super. Vielen Dank. Ja, wir haben es gestern gehabt davon, dass im Himmel Freude ist über jeden, der umkehrt und sein Leben mit Jesus lebt. Und das war ein großes Geschenk, gestern diese Taufe zusammen zu feiern. Und was für ein schöner Einstieg für mich wieder ins Zuhause sein. Und ich habe das heute Morgen gepostet, so schön es auch ist, unterwegs sein zu dürfen und so gern ich auch reise, aber zu Hause ist einfach zu Hause. Und diese Gemeinde ist mein Zuhause und ich freue mich total, euch heute Morgen zu sehen. Ja, ich würde euch jetzt noch mal bitten, was Neues auszuprobieren mit mir, nämlich, dass ihr mal aufsteht und im Vertrauen eure Hände Gott entgegenstreckt und mir ein Gebet nachsprecht. Seid ihr dabei? Ich spreche einen Satz vor und ihr sprecht ihn nach. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir für dein Wort und dass es voller Leben und Kraft ist. Öffne meine Ohren und mein Herz für dein Reden, Heiliger Geist. Sprich du heute zu mir. Amen. Und wenn ihr euch setzt, könnt ihr eurem Nachbar zusprechen, Gott möchte heute zu dir sprechen. Sehr schön. Das wünsche ich mir für jede Predigt und für jeden Gottesdienst, dass Gott ganz vielfältig zu uns spricht, dass er in unser Leben spricht, in unsere Situation hineinspricht. Und ehrlich gesagt habe ich mich schon ein bisschen gefragt, wie ich meine ganzen Erfahrungen und Erlebnisse, und ich bin so gefüllt gerade, in eine kurze Predigt packen soll und dann auch noch mit dem Thema, manchmal ist weniger mehr. Aber ich glaube, ich habe es dann doch ganz gut zusammenbekommen und hoffe, dass ich euch damit hineinnehmen kann. Und habe gedacht, vielleicht ist es gut, bei dem Motto gleich zu bleiben. Es ist gut, nicht alles auf einmal rauszuhauen, sondern so Schritt für Schritt einfließen zu lassen. Ja, wir befinden uns in der Predigtserie Sehnsucht nach weniger. Und ich habe das zu Beginn der Reihe schon gesagt, unsere westliche Kultur ist eigentlich geprägt, immer mehr haben zu wollen. Mehr Besitz, mehr Geld, mehr Ansehen, mehr Bedeutung, von allem möglichst mehr. Das Problem damit ist, dass es immer jemand gibt, der noch mehr haben wird. Und wenn wir bei dem Mehr angekommen sind, wir nicht zufrieden sind, sondern dann wieder zum nächsten Mehr streben. Was aber auch damit verbunden ist, ist letztendlich der Wunsch, glücklicher zu sein, zufriedener leben zu können. Auf der anderen Seite spüre ich doch aber auch eine sehr starke Sehnsucht nach weniger. Menschen sind total busy, Menschen sind permanent gestresst, es ist alles ständig zu viel und ich spüre, da ist eigentlich so ein Wunsch danach, Dinge zu reduzieren, um wieder mehr Zeit zu haben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und sich zu fokussieren. Jeder möchte ja gern glücklich sein. Diesem Ideal jagen wir nach. Wir geben Geld aus, wir sammeln Dinge, wir suchen neue Erfahrungen. Warum? Weil wir gerne glücklich sein wollen. Aber was passiert, wenn unser Glück von den äußeren Umständen abhängig ist? Wenn sich an der Äußerlichkeit etwas verändert, wenn Dinge sich vielleicht nicht so entwickeln wie von uns gewünscht, wenn Beziehungen zerbrechen, wenn vielleicht ein geliebter Mensch stirbt, wenn wir mit Krankheit konfrontiert werden, wenn wir unsere Arbeit verlieren. Es gibt so eine Menge an Dingen, die passieren können, die wir uns anders gewünscht und anders vorgestellt hätten. Wie sieht es dann aus mit unserem Glücklichsein, mit unserer Zufriedenheit? Und jeder, der mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich das Wort Glück nicht so mag, weil ich finde, dass Glück sich so zufällig anhört. Glück gehabt, hätte es genauso gut Pech gehabt haben können. Glück hat für mich so was Zufälliges, während ich glücklich sein dagegen total schätze. weil es für mich mehr von so einer Lebenshaltung und von einer Einstellung hat. Ich möchte glücklich sein, ich möchte das zu einer Haltung, zu einer Einstellung machen, die unabhängig ist von dem, was mir äußerlich passiert oder widerfährt. Sie ist eine innere Haltung, die ich, glaube ich, lernen kann durch eine Freude, die Gott mir gibt, weil ich ihn kennen darf. Eine Sache, die ich ganz persönlich auch so aus der Zeit in Reading mitgenommen habe, ist so das, was ich vorhin habe schon kurz einfließen lassen, so diese persönliche Beziehung zu Gott, die müssen wir intensivieren. Jetzt könnte man sagen, ja, als Pastorin müsstest du das ja wissen, das weiß ich auch, aber ihr glaubt gar nicht, wie schnell es im Alltag passiert, es geht mir nicht anders, wie euch wahrscheinlich auch, dass so viele Dinge sich in den Vordergrund drängen wollen. Das kann ein Dienst sogar für Gott sein, statt die Zeit mit ihm. Das können aber auch einfach andere Dinge sein, denen wir mehr Priorität geben. Und auf einmal haben wir so diese persönliche Zeit mit Jesus gar nicht mehr so sehr. Und eins, was ich für mich mitgenommen habe, ist, ich will mehr Fokus wieder legen auf die persönliche Zeit mit Jesus. Wie auch immer sich die gestaltet, wo nur er und ich sind, wo wir Herzensbeziehung leben, wo ich mich füllen lassen möchte von ihm, wo ich beten möchte, dass er mir seinen Blick für Situationen, Menschen und Dinge schenkt. Weil ich glaube, dass dieser Ort der Intimität mit Gott der Ort ist, wo wir wirkliches Glücklichsein und wirkliche Zufriedenheit lernen können, tiefe Freude empfinden können, die unabhängig von den Umständen ist. Und mein Herz berührt es immer wieder zutiefst, wenn ich erleben darf, dass Gott auch gerade durch den prophetischen Dienst und für die, die vielleicht nicht so vertraut sind mit dem, mit prophetischem Dienst, meine ich, jemand hört von Gott etwas für eine andere Person aus seiner Vergangenheit, aus der Gegenwart oder für die Zukunft und gibt es der Person weiter zur Ermutigung und Stärkung seines Glaubens. Und wir haben das in dieser Zeit so stark erlebt, dass Menschen uns prophetisch gedient haben und dass wir ihnen prophetisch gedient haben und dass so viel Stärkung und Ermutigung passiert ist. Und was ich selbst erlebt habe und was ich bei anderen gesehen habe, was passiert ist, dass Menschen sich gesehen fühlen von Gott. Die fühlen sich gesehen, die fühlen sich geliebt, die fühlen sich wahrgenommen. Und wenn das passiert, dann berührt es mein Herz einfach zutiefst. Ich habe Männer weinen sehen, weil wir ihnen prophetische Worte mitgegeben haben, die sie so tief berührt haben. Da habe ich Rotz und Wasser geheult, weil mich das so berührt hat, dass die so berührt sind. Also es war schon sehr intensiv. Ja. Und eins habe ich auch mitgenommen, so dieses, wir dürfen nicht auf unseren Gaben sitzen, sondern wir müssen sie praktizieren. Das hat der Paul Bevin uns schon gesagt, wie er da war. So, sitzt nicht auf euren Gaben, sondern benutzt sie. Sie sind zum Nutzen gegeben, sie sind zum Segen gegeben für andere Menschen. Kommt zum Predigttext für heute. Philipper 3, die Verse 1 bis 10. Ich lasse zwischendrin 2, 3 weg, die jetzt für den Text heute Morgen nicht so relevant sind. Genau, was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Ich werde nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu sagen, weiß ich doch, dass es euch Gewissheit gibt. Hütet euch aber vor allen, die versuchen, eure Gemeinde zu zerstören. Sie sind wie bösartige Hunde, die falschen Lehrer, die euch einreden wollen, dass ihr euch beschneiden lassen müsst, um zu Gottes Volk zu gehören. Dann können sie euch gleich verstümmeln. Denn die wahre Beschneidung findet nicht am Körper statt, sondern besteht darin, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Wir sind stolz, zu Jesus Christus zu gehören und verlassen uns nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Ich setze mich mit großem Eifer für Gott ein und verfolgte deshalb sogar die christliche Gemeinde. Die Regeln des Gesetzes erfüllte ich bis in alle Einzelheiten, sodass niemand mir etwas vorwerfen konnte. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich alles hinter mir gelassen, es ist nur noch Dreck für mich, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen. Und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. So drei Punkte möchte ich kurz beleuchten heute Morgen. Das erste habe ich schon einfließen lassen. Freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Wir können in der Beziehung mit Jesus zu einer Freude durchdringen, die nicht allein abhängig ist von den äußeren Umständen, die eine Entscheidung ist, genauso wie Dankbarkeit. Ich bin am dritten Tag krank geworden. Ich habe mich nachts richtig unterkühlt und bin aufgewacht mit Fieber, Halsschmerzen, Gliederschmerzen. Und mein erster Gedanke war, was ist denn das jetzt für ein... Und habe gemerkt, das fängt an, mein Kopf so dieses, das kann doch nicht wahr sein, jetzt bin ich hier, jetzt werde ich krank, ich bin eigentlich nie krank. Und dann habe ich gemerkt, stopp, dem bietest du von Anfang an Einhalt. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, so mit diesem Gedanken, sag Dank in jeder Lebenslage. Dann bin ich aufgewacht und habe gesagt, Gott, ich danke dir von Herzen, dass ich hier sein darf. Ich danke dir, dass auch jede Grippe und Erkältung wieder weggehen wird. Und ich freue mich an dem, was du für mich vorbereitet hast. Und niemand wird mir etwas nehmen können von dem, was du willst, dass ich hier kriege. Und dann habe ich gemerkt, auf einmal hat sich die ganze Haltung innerlich verändert. Warum? Weil ich mich entschieden habe, dankbar zu sein, weil ich mich entschieden habe, nicht dem nachzugehen, worüber ich mich in dem Moment eigentlich richtig geärgert habe. Jeder weiß, so eine Erkältung mit Fieber, das ist wirklich ätzend. Genau. Paulus zeigt uns, wie wir ein erfolgreiches Leben führen können, indem wir uns mit Jesus identifizieren. Christen können diese tiefe Zufriedenheit, diese Freude, diesen übernatürlichen Frieden haben, auch wenn die Umstände herausfordernd sind und vielleicht nicht so sind, wie wir sie uns wünschen würden. Und diese Freude beruht eben auf diesem Jesus persönlich kennen, mit ihm unterwegs sein, zu wissen, dass es nicht um unsere eigene Kraft geht, sondern dass wir uns auf seine Stärke verlassen dürfen. Der zweite Punkt, der mir in dem Text sofort ins Auge gesprungen ist, ist den der Beschneidung. Und das bringt auch ein bisschen so das Thema heute mit rein, nämlich, ich habe es mal genannt, weniger wird mehr. Da heißt es in Vers 3, denn die wahre Beschneidung findet nicht am Körper statt, sondern besteht darin, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Das wird noch ergänzt durch Römer 2, Vers 29, da geht es um dasselbe und da heißt, die Beschneidung ist eine Beschneidung des Herzens nach dem Geist, nicht nach dem Buchstaben. Und es ist ja so interessant, weil die Verse vorher geht es ja um die körperliche Beschneidung und dann wird Bezug darauf genommen, dass die wichtige Beschneidung die unseres Herzens ist, dass sie was mit unserer Einstellung, mit unserer Haltung, mit unserem Inneren zu tun hat und dass der Heilige Geist es tun möchte. Und wie das so ist, wenn man in der Pfalz lebt, wenn es um Beschneidung geht, dann denkt man natürlich sofort an den Weinstock und an die Reben und ist es mir natürlich sofort Johannes 15 gekommen, wo es heißt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie noch mehr Frucht bringe. Ich lese mal nur bis hierhin. Reben müssen beschnitten werden, damit sie gute Frucht bringen. Jetzt weiß ich, dass hier Winzer sitzen und Menschen, die das sicher viel besser erklären könnten wie ich, aber ich versuche mein Bestes zu geben. Nämlich, ich habe mir sagen lassen, man könnte ja denken, je mehr Reben, umso besser, dann gibt es am Schluss auch mehr Trauben. Aber dass je mehr Reben wachsen, die Qualität der einzelnen Frucht so gemindert wird, dass man die Rebe eben zurückschneidet auf ein oder zwei Rebenbögen, habe ich gelesen, und dass die Qualität enorm steigert. Und das fand ich einfach sehr interessant, weil wer von uns lässt sich denn gerne beschneiden? Wer von uns lässt sich denn gerne ein Stück zurückschneiden? Das fühlt sich in dem Moment sicher nicht angenehm an. Aber der gute Gedanke dahinter ist, dass Gott möchte, dass die Frucht, die wir bringen, dass es gute Frucht ist und dass es einen reichen Gewinn gibt. Und dass am Ende aus diesem erstmal weniger werden ein Mehr an allem gibt, was wir uns wünschen. Ein Mehr gibt an dem, was er für uns vorbereitet hat. Und dann habe ich noch einen weiteren interessanten Gedanken gelesen, nämlich, dass es von Natur aus eigentlich so ist, dass die Rebe in die Höhe wächst und dass aber, dass die Rebe sich gesund entwickelt, man die Rebe in die Waagerechte bringt oder sogar die Rebe beugt, damit sie gute Frucht bringt. Und ich fand es total spannend, aufs Geistliche übertragen. Wir alle wollen gerne in die Höhe wachsen. Wir wollen gerne bekannt sein. Wir wollen gerne. Das hat vielleicht ein bisschen was mit Stolz so zu tun. Und die meiste Frucht bringen wir, wenn wir uns beugen. Das ist ein tiefer Gedanke. Das ist wirklich ein tiefer Gedanke. Die meiste Frucht bringen wir, wenn wir uns vor Gott beugen, wenn wir uns demütigen, weil Gott sagt, dass er dem Stolzen widersteht und dem Demütigen seine Gnade schenkt. Und ich glaube, wenn Gott uns das hier nahelegt, auch in diesem Bild des Weinstocks, dann tut er das nicht, weil er uns etwas wegnehmen möchte, was wichtig für uns wäre, sondern weil er das, was nicht fruchtbar und nicht brauchbar ist, wegschneiden möchte, damit wir am Ende gute Frucht in unserem Leben hervorbringen, dass wir gesund wachsen, uns gesund entwickeln. Und ich habe so bei der Vorbereitung und beim Beten für den Gottesdienst diesen Eindruck gehabt, dass Menschen da sind, die sich in so einem Beschneidungsprozess befinden und die irgendwie Angst haben, dass durch diesen Prozess etwas von ihnen weggenommen wird, was sie gerne behalten wollen. Aber ich möchte dir heute Morgen Mut machen, weil ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich möchte dir Mut machen, diesen Prozess zuzulassen, diesen Rebschnitt Gottes an dir zuzulassen, weil er möchte, dass du gesund weiter wächst, weil es deine Lebensqualität mindern würde, einfach Wildwuchs zuzulassen. Und weil er möchte, dass deine Frucht nicht gemindert wird, die Qualität nicht gemindert wird, sondern möchte, dass du satte Frucht am Ende haben wirst. So, und ich glaube, wenn wir uns darauf einlassen, unser Herz von Gott beschneiden zu lassen, wenn wir uns darauf einlassen, dass Gott uns zeigen darf, wo es Stellen in unserem Leben gibt, die ungesund sind, wo wir Dinge tun, die wir nicht tun sollten, weil sie Gott nicht entsprechen, wo wir ja Dinge in unserem Leben haben, die einfach nicht gut für uns sind, dann dürfen wir vertrauen, dass wenn Gott die Schere ansetzt zu diesem Rebschnitt, dass er dieser gute Weingärtner ist, der möchte, dass es am Ende gut wird und der einen Grund hat, warum er manchmal auch Dinge zurückschneidet. Und das Einzige, was wir, glaube ich, von unserer Seite tun müssen, ist darauf zu vertrauen, dass Gott das wirklich ist, was er von sich sagt, nämlich dass er gut ist. Und dass wenn er so eine Beschneidung vornimmt an unserem Herzen durch seinen Geist, dass er das tut auf ein gutes Ziel hin und nicht, weil er uns etwas wegnehmen möchte. Ich bin da erinnert worden an den Pastor der Gemeinde meines Bruders. Die haben ja ein starkes Wachstum im Moment. Die haben so 500, 700 Leute im Gottesdienst. Sie sind erst 2 Jahre alt als Kirche. Und ich habe jetzt gehört, dass die Eltern von dem Dom damals ihr Haus verkauft haben, um das Theologiestudium ihres Sohnes zu finanzieren. Und sind in eine kleine Wohnung gezogen, weil sie gesagt haben, wir sehen die Berufung auf deinem Leben und wir wollen dich fördern und dich freisetzen und haben das gemacht. Und ich bin mir sicher, dass ein Umzug von einem Haus in eine kleine Wohnung mit einer Unsicherheit, wie wird es überhaupt sich entwickeln, ein ganz schöner Schritt ist, auch sich zu beschneiden, jetzt tatsächlich im Platz. Und wenn ich sehe, was daraus jetzt erwächst und wie stark diese Kirche wächst und wie Gott Menschen erreicht und berührt, dann hat mich das so ermutigt, so in jedem Sinne, wirklich zu sagen, Gott, wenn du möchtest, dass wir uns ein bisschen einschränken, wenn du möchtest, wenn du was von uns forderst, dann forderst du nicht, weil du was wegnehmen willst, sondern weil du uns überreich beschenken willst. Und manchmal braucht es einfach diesen Vertrauensschritt nach vorne zu gehen, zu sagen, Gott, ich vertraue dir, dass wenn du mir etwas nimmst, dass du mir eigentlich etwas Besseres dafür zurückgeben möchtest. Wichtig, wir müssen uns nicht beschneiden lassen, damit Gott uns mehr liebt. Der liebt uns sowieso schon unvorstellbar. Aber weil er uns liebt, möchte er uns beschneiden, damit wir gut und gesund wachsen, damit aus dem Weniger am Ende ein Mehr wird. Und eine Sache habe ich gelesen, das passt ein bisschen zu der Gedanke der Frucht. Könnt ihr drüber nachdenken? Da hat Dave Ferguson gesagt, wie wäre es, wenn die wirklichen Früchte unseres Lebens auf den Bäumen anderer Menschen wachsen würden? Das ist auch ein krasser Satz. Nehmt den mal mit und denkt drüber nach. Was würde passieren, wenn die Früchte unseres Lebens auf den Bäumen anderer Menschen wachsen würden? Das ist wirklich tief. Also mich hat es ganz arg beschäftigt, so diesen Gedanken, ja. Und wenn man in die Erweckungsgeschichte reinguckt, dann ist ja genau das, die geerntet haben, waren meistens nicht die, die gesät haben, sondern da kannst du fast überall Menschen finden, die gebetet haben, Jahre und Jahrzehnte und keine Frucht gesehen haben. Und dann auf einmal kam dieser Moment Gottes und dann kamen Menschen, die geerntet haben, aber da gab es Menschen, die diese Frucht gar nicht gesehen haben zu ihrer Lebzeit. So, das ist ein guter Gedanke, zusätzlich für euch für die nächste Woche. Als letzter Punkt. Jesus, ein unvergleichlicher Gewinn für unser Leben. Ich habe das schon mal zitiert vor ein paar Wochen, aber ich bin so begeistert von dieser Philipperstelle. Aber seit ich Christus kenne, ist alles andere wertlos. Alles, was ich früher für wichtig gehalten habe, ist unbedeutend, wenn ich nur ihn habe. Es ist ein unvergleichlicher Gewinn, mit Jesus leben zu dürfen. Und ich habe es gestern bei der Taufe gesagt, meiner Meinung nach ist das Leben mit Jesus das Beste, was einem Mensch passieren kann. Es ist die beste und die lebensveränderndste Entscheidung, die wir treffen können. Und ich wünsche mir das für mich und für uns alle, dass wir zu so einer Liebe zu Jesus durchdringen können, wie Paulus sie gehabt hat. Dass wir sagen können, Jesus, wenn ich nur dich habe, dann habe ich alles, was ich brauche. Wenn ich nur dich habe, dann ist meine Seele gesättigt. Dann bin ich an einem Ort, wo ich Zufriedenheit und Freude und glücklich sein empfinden kann, unabhängig der Umstände. Was für ein Bekenntnis, was für eine Liebe zu Jesus. Das berührt mich ganz arg, wenn ich das lese. Ich liebe diese Bibelstelle. Und wir haben in den USA ein Lied gesungen, da war der Text immer wieder: I just wanna be where you are. I just wanna be near your heart. There is nothing like your love. Also übersetzt: Ich will sein, wo du bist. Ich will nah an deinem Herzen sein, weil nichts wie deine Liebe ist. Und das wünsche ich uns alle einfach, dass wir so angezogen werden von dieser Liebe Gottes, dass wir nichts anderes wollen, dass wir da sein wollen, wo er ist, dass wir nah an seinem Herzen sein wollen, dass wir ja wirklich Intimität mit Jesus leben, auch in unserem Alltag. Und interessanterweise spricht der Text auch, dass es um Kraft geht. Die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Das ist schon spannend. So derselbe Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt mit seiner Kraft in uns. Und ich glaube, dass wir es viel mehr lernen müssen, uns dieser Kraft bewusst zu sein, die der Heilige Geist uns schenkt und die mit uns ist und mit der er unser Leben reich machen möchte und ausstatten möchte, dass wir ihn darum wirklich bitten. Und es geht dabei nicht darum, dass wir tolle Erfahrungen machen, sondern es geht darum, dass Menschen mit dieser Kraft Gottes in Berührung kommen und dass sie erleben, dass es einen lebendigen und einen erfahrbaren Gott gibt, der sie liebt, der sie kennt, der gute Gedanken über ihrem Leben hat und der sie erretten möchte. Und ich möchte schon zum Schluss kommen und ich möchte aber diese Chance nicht verpassen, einfach zu fragen, ob jemand da ist, der diesen Jesus noch nicht kennt. Und ich möchte einfach bitten, dass ihr eure Augen mal schließt. Das ist eine ganz persönliche Frage. Und wenn jemand da ist und du sagst, ich kenne diesen Jesus persönlich noch nicht, aber ich möchte ihn kennenlernen,